Donald Trump trifft. Das habe ich mit dem Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Metin Hakverdi, von der SPD besprochen. Gleich nochmal zu hören nach den Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Seit Merz Kanzler ist, hat er mehrfach mit Trump telefoniert, ihn aber noch nicht persönlich getroffen. Der SPD-Außenpolitiker Hakverdi sagte im rbb24-Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Hakverdi betonte, Merz könne in Washington selbstbewusst auftreten. Da vor kurzem das Grundgesetz geändert wurde, sei Deutschland jetzt in der Lage, seine NATO-Ziele zu erreichen. Damit könne man entsprechend Kritik aus der USA entgegentreten. Die USA verbieten Menschen aus 12 Ländern künftig die Einreise. Die Anordnung von US-Präsident Trump gilt ab kommenden Montag. Sie betrifft unter anderem Menschen aus Afghanistan, Myanmar, Haiti, dem Iran, Libyen, Somalia und dem Jemen. Aus Washington Ralf Borchert.
Die Verordnung richte sich gegen ausländische Terroristen, so Trump zur Begründung. Die betroffenen Länder führten unzureichende Strafregister und kooperierten nicht ausreichend bei der Visumssicherheit. Viele der Länder hätten sich zudem geweigert, ausreisepflichtige Staatsangehörige zurückzunehmen. Auch in seiner Auseinandersetzung mit der Elite-Universität Harvard hat Trump eine weitere Einreisesperre verkündet. Sie soll zunächst für 6 Monate für fast alle ausländischen Staatsangehörigen gelten, die in Harvard studieren wollen. Die US-Regierung will zudem prüfen, ob auch die Visa von Studierenden, die derzeit in Harvard sind, für ungültig erklärt werden.
Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages Otte will bis Ende des Jahres abwarten, ob sich bei der Bundeswehr genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsse es verpflichtende Elemente geben, sagte Otte im rbb24-Inforadio. Es werde aber keine Wehrpflicht wie früher geben, sondern eher ein System wie in Schweden, so der CDU-Politiker. Dort müssen nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Otte betonte, die Bundeswehr brauche mehr Personal, auch weil die Anforderungen der NATO in Deutschland steigen. Otte wird am Vormittag im Bundestag als neuer Wehrbeauftragter vereidigt. Der Bundestag berät heute erstmals über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie bis Ende 2025 auslaufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietungen die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Außerdem debattiert das Parlament in erster Lesung über die Pläne der Bundesregierung, Unternehmen steuerlich zu entlasten. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf gestern beschlossen. Eine Mehrheit in Deutschland ist laut einer Umfrage dafür, keine oder weniger Waffen nach Israel zu liefern. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend haben 43% der Befragten gesagt, die Exporte sollten begrenzt werden. Weitere 30% meinten, sie sollten ganz gestoppt werden. Hauptstadtkorrespondentin Sabine Henkel.
Das militärische Vorgehen Israels in Gaza geht mehr als 60% der Befragten zu weit. Die Schuld für die Lage der Zivilbevölkerung in Gaza geben inzwischen genauso viele Israel wie der islamistischen Hamas. Dass Bundeskanzler Merz Israels Vorgehen kritisiert hat, stößt auf breite Zustimmung.
An den Brandenburger Schulen werden immer mehr Seiteneinsteiger eingesetzt, um den Mangel an Lehrkräften abzufedern. Im laufenden Schuljahr haben nach Angaben des Bildungsministeriums 4.500 Lehrerinnen und Lehrer keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt. Im vergangenen Schuljahr waren es demnach etwa 3.200. Ihr Anteil liegt damit bei über 20% und so weit über dem Bundesdurchschnitt. Auch in den Berliner Schulen haben Quereinsteiger einen erheblichen Anteil. Im laufenden Schuljahr kamen laut Bildungsverwaltung etwa 18% der Lehrkräfte aus anderen Berufen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern bei maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Marzahn 17 Grad, in Spandau 14, in Senftenberg 18, in Perleberg 12 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder 21 bis 24 Grad. Die Zeit, 8.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Einen Vorteil hat Friedrich Merz sicher. Er wirkt nicht wie ein Zwerg neben Donald Trump. Im Gegenteil, der Kanzler ist sogar ein paar Zentimeter größer als der US-Präsident. Aber das kann auch wieder schwierig werden. Auf Trump runtergucken, das will Merz sicher auch nicht. Hilft ja auch nicht weiter. Merz hat sich für seinen Antrittsbesuch heute im Weißen Haus in Washington auch vorgenommen, erstmal nicht zu viel selbst zu sagen.
Wenn man mit ihm alleine spricht, das ist halt Smalltalk. Und wichtig ist immer, dass man nicht so lange redet, sondern dass man kurz redet und ihn auch reden lässt. Und ja.
Trump auch reden lassen, vor allem ihm erstmal danken. Das war auch der Tipp eines republikanischen Senators vorher. Und natürlich Eklats vermeiden, wie es ihn dann mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky im Oval Office gab. Ich habe mit Metin Hakverdi von der SPD gesprochen, dem neuen Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Und ihn gefragt, ob wie er das findet, was Bayerns Ministerpräsident Markus Söder rät, dem Kanzler rät, weder kuschen noch kuscheln. Was findet Hakverdi richtig?
Ja, nur weil das von Markus Söder kommt, muss das ja nicht falsch sein. Also die Balance finden wird, glaube ich, die Kunst sein.
Balance zwischen Stärke, aber eben nicht zu selbstbewusst zu wirken. Was ist da Ihrer Meinung nach die richtige Taktik?
Ach, ich will das nicht überpsychologisieren. Das ist das erste Treffen. Das ist gut, dass die sich treffen. Und wir dürfen das jetzt auch nicht überfrachten. Der US-Präsident hat als Markenzeichen, dass er da ein bisschen unberechenbar ist. Für uns wäre es ja ein Riesenerfolg, wenn die da schon einen guten persönlichen Draht zueinander entwickeln könnten.
Aber das ist doch eigentlich das Wichtigste. Oder rechnen Sie mit echten Ergebnissen? Eher auf der persönlichen Ebene, dass vielleicht Donald Trump, wenn es Probleme gibt, denkt, den Friedrich, den rufe ich als Ersten an?
Naja, es gibt zwei Dinge. Ja, das eine ist erstmal, dass die sich mal sehen und dass die sich, wenn es gut läuft, ganz gut finden, ja, dass man miteinander reden kann und mal sprechen kann. Das zweite ist, dass unser Kanzler natürlich da mit großem Selbstvertrauen auftreten kann. Das ist das erste Mal, dass ein Bundeskanzler mit einem US-Präsidenten spricht, nachdem wir die Verfassung geändert haben, nachdem wir uns in die Lage versetzt haben, unsere NATO-Ziele wirklich zu erreichen. Insofern kann man da einer Grundkritik amerikanischer Außenpolitik, die wir schon innerhalb der NATO schon seit Jahren hatten, wirklich auch entschieden entgegentreten. Also wir sind auch gut vorbereitet. Der Kanzler ist gut vorbereitet.
Sie sprechen die Verteidigungsausgaben an, wo ja auch Friedrich Merz schon gesagt hat, diese 5% Bruttoinlandsprodukt insgesamt unterm Strich, die wollen wir erreichen. Das heißt, da kann er sagen, wir versuchen es, oder wird Donald Trump das nicht so richtig durchgehen lassen?
Naja, es wird so sein, dass wir haben ja Ende des Monats den NATO-Gipfel in den Niederlanden und da wird die Debatte insgesamt unter allen NATO-Mitgliedstaaten wieder hochkommen, zu Recht hochkommen wegen der Bedrohungslage mit der Russischen Föderation. Und da wird Deutschland eben einer der Staaten sein, die sagen können, hier, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, das ist eine neue Lage. Wir sind sozusagen die, die auch vom Verteidigungsministerium der USA nunmehr als Beispiel genannt werden. Also wir sind schon in einer anderen Phase. Ja? Wenn dann noch das Persönliche stimmt, dann kann das ein ganz guter Besuch werden.
Werden wir sehen, hoffen. Gerade hat ja Donald Trump vorher, bevor er jetzt Friedrich Merz trifft, nochmal mit Wladimir Putin telefoniert. Und gut, was er jetzt danach sagt, war natürlich wieder tolles Telefonat, aber es gibt nicht sofort einen Frieden. Haben Sie bei diesem Thema, beim Stichwort Ukraine, auch irgendwelche Hoffnung, dass Friedrich Merz da die europäische Sicht dem US-Präsidenten näher bringen wird und ihn vor allen Dingen bei der Stange wird halten können in Sachen Hilfen?
Auch da sind wir uns natürlich nicht sicher, weil es da auch ein Hin und Her gab in der Vergangenheit aus dem Weißen Haus. Wichtig ist, dass wir als Deutschland und wir als Europäer oder die sich beteiligen wollen, da selber ins Lied gehen, dass wir selber Verantwortung übernehmen und das dann dem US-Präsidenten auch überzeugend darlegen können. Wenn wir das nicht können, dann sitzen wir sowieso nicht mit am Tisch, dann brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Insofern sind die ersten Schritte, die wir jetzt zwischen den großen Hauptstädten Europas gemacht haben, glaube ich, der richtige Weg. Und da muss man dranbleiben und dann aber auch liefern.
Nun ist ein anderes Thema, was ich kurz zumindest noch mit Ihnen ansprechen will, weil es jetzt gerade noch mal verschärft wurde, ist ja die Zollfrage. Da ist zwar eigentlich die ganze EU mit im Boot, dass auf Stahl jetzt 50% Zoll in die USA anfallen, hat ja Donald Trump gerade noch mal verhängt. Das ist aber für Exportland Deutschland auch richtig schlimm. Haben Sie die Hoffnung, dass Friedrich Merz auch das heute noch mal anspricht?
Also ich will ihm nicht vorgreifen, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass er das anspricht. Wir haben hier zwei Punkte zu bedenken. Das eine ist, wie Sie selber sagen, das ist Sache der Europäischen Union. Wir verhandeln das nicht. Die Mitgliedstaaten tun das nicht einzeln. Aber natürlich haben wir einzelne nationale Interessen. Aber ich bin mir sicher, dass der Kanzler nicht die Verhandlungsposition der Kommission konterkariert, sondern ganz im Sinne von Ursula von der Leyen kommentiert und wir da alle zusammenbleiben als Mitgliedstaaten. Das Zweite ist, auch der US-Präsident bekommt Nachrichten von amerikanischen Wirtschaftsführern, dass denen die Zölle wehtun. Also es ist ja nicht so, dass diese Aktion völlig unumstritten ist in den USA und bei der amerikanischen Wirtschaft. Insofern ist das Thema schon längst bei ihm angekommen. Was dabei rauskommt, wenn das Ihre Frage ist, das bleibt ein Geheimnis der Wechselhaftigkeit des amerikanischen Präsidenten. Meine Vorhersage ist, dass die gesamte Handelspolitik noch Gegenstand längerer Verhandlungen wird. Das Hin und Her wird dann noch über Monate gehen.
Und Sie sprechen die Unbeständigkeit von Trump an. Wenn Sie mal einen Strich ziehen, wann sind die Gespräche ein Erfolg für Sie? Schon wenn Merz nicht hochkant rausfliegt aus dem Oval Office oder wann?
Ja, lassen Sie uns doch nicht immer diese Worst-Case-Szenarien geben. Ja, da gab es das ein oder andere wirklich schlechte Treffen im Weißen Haus in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt ganz gute Gründe anzunehmen, dass die beiden ganz gut klarkommen miteinander. Es bleibt übrigens auch dann noch große Probleme, die aus dem Weg räumen müssen. Aber heute wäre es gut, wenn die sich persönlich, wie ich vorhin sagte, einen guten Draht zueinander haben könnten. Das wäre schon eine gute Sache für unsere beiden Länder.
Das sagt Metin Hakverdi von der SPD, Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Und auch der neue Werbeauftragte Henning Otte, der heute vereidigt wird im Bundestag, guckt natürlich nach Washington. Für die Bundeswehr geht es da ja auch um einiges. Wir haben ihn gleich, können Sie noch mal unser Gespräch hören nach den nächsten Nachrichten. 8:11 ist es jetzt. Manchmal ist es Gewohnheit, manchmal aber auch die Hoffnung auf Besserung. Es gibt verschiedenste Gründe, warum Menschen immer und immer wieder die gleichen Fehler machen. Unser Kolumnist Sebastian Schiller hat da seine ganz eigene Theorie.
100 Sekunden Leben.
Mal ehrlich, so ein bisschen Wahnsinn trägt doch jeder von uns in sich. Immer wieder das Gleiche zu tun, trotzdem andere Ergebnisse zu erwarten, das ist Wahnsinn. Erkennen Sie sich darin wieder? Streng genommen fällt es schon in diese Kategorie, beim Lotto jahrelang immer wieder mit den gleichen Zahlen ins Rennen zu gehen, ohne je auch nur einen Euro zurückzubekommen. Oder wenn ich immer und immer wieder meine jetzt aber wirklich allerletzte Zigarette rauche. Das ist per se Wahnsinn. Davon ausgehend dürften wir eigentlich Bundesinnenminister Dobrindt als wahnsinnig bezeichnen. Schon einmal ist der Mann als Minister mit einem Gesetzesvorhaben gnadenlos an der rechtlichen Realität gescheitert. Das Mautdebakel wird noch für Generationen als Paradebeispiel für Stümperei herhalten müssen. Aber egal, das Bad Boy-Image ist hart erarbeitet und muss gepflegt werden. Also neuer Ministerjob, neue Pleite. Die Zurückweisungen an den Grenzen, auch hier bei uns in Forst oder Guben, sind schon wieder von einem Gericht in Teilen kassiert worden. In beiden Fällen hatten Juristen eindringlich gewarnt. Herr Minister, lassen Sie das mal lieber sein. Das wird teuer, hilft keinem und am Ende bleiben nur überarbeitete Beamte zurück. Und in beiden Fällen verschränkte der Minister die Arme vor der Brust und hat's durchgezogen. Vielleicht ist der Adrenalinschub zu stark gewesen, etwas offensichtlich Verbotenes doch zu tun. Oder es war eben schlicht Wahnsinn. Wer weiß das schon? Oder der Minister hat eine ganz eigene Definition von nah am Wähler sein. Jeder von uns hat doch schon gegen den ausdrücklichen Rat von Freunden oder Eltern gehandelt. Missglückte Beziehungen, Bauchschmerzen oder blaue Augen waren die Folgen. Oder eine jahrelang ungenutzte Mitgliedschaft im Fitnesscenter. Und nun entschuldigen Sie mich bitte, ich bin zum Sport verabredet und in diesem Jahr, da ziehe ich das durch. Ganz sicher.
Sebastian Schiller.
RBB 24 Inforadio Sport.
8:14 und ja, traurig ist es, aber das war's für Tennisprofi Alexander Zverev bei den French Open. Er ist gestern im Viertelfinale gegen Novak Djokovic ausgeschieden.
Jetzt aber übernimmt Djokovic die Initiative, kommt über die Rückhand, versucht Zverev in die Bredouille zu bringen, wieder der Stoppball und der Ausball von Zverev. Es ist vorbei, es ist der Sieg für Djokovic.
Tja, Niederlage am Ende nach 4 Sätzen immerhin für Zverev in Paris. Also ganz kampflos hat er sich da nicht geschlagen gegeben. Jakob Rüger aus unserer RBB24 Sportredaktion ist bei mir. Jakob, das ist ja schon fast tragisch. Dieser Alexander Zverev, der weiter und weiter und weiter warten muss auf seinen ersten Grand Slam Sieg. Ja, war er sauer, traurig? Wie hat er reagiert?
Ja, traurig weiß ich jetzt gar nicht. Sauer war in jedem Fall. Er hat sehr schmallippig gestern reagiert. Er ist ja kein guter Verlierer, das wissen wir aus den letzten Jahren. Selbstkritik hat er wieder einmal vermissen lassen. Stattdessen schob er es auf die Bedingungen. Gestern waren die Temperaturen am Center Court zu Beginn des Matches so um die 20 Grad. Dann wurde es in Paris am Abend frischer. Das habe ihm nach dem starken ersten Satz Energie geraubt, so Zverev. Das Spiel wurde langsamer. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, mit diesen Bedingungen musste auch Novak Djokovic zurechtkommen. Und er ist fantastisch damit zurechtgekommen. Nach dem ersten Satz hat er keinen weiteren abgegeben, siegte am Ende souverän gegen einen wieder einmal enttäuschenden Alexander Zverev, dem langsam eben dieses Label des Gescheiterten anhaftet.
Und was hat ihm konkret bei diesem Spiel, diesem Gescheiterten, gefehlt?
Ja, Tennisexperte Boris Becker hat nach dem Match gestern die Passivität von Zverev kritisiert. Ich fand ihn auch nicht aggressiv genug und vor allem zu eindimensional. Es fehlte die Variabilität im Spiel des Hamburgers, der auch keine Antwort auf die Taktik des smarten und cleveren Djokovic gefunden hat. Keine Frage, er ist ein Weltklasse-Spieler, aber sich da nur auf seine Fähigkeiten von der Grundlinie zu vertrauen, ist auf dem Niveau gegen einen solchen Gegner einfach zu wenig. Du musst was wagen, du musst ins Risiko gehen, du musst attackieren und du musst deinen Gegner auch mal überraschen. All das hat Zverev nicht nur gestern vermissen lassen. Also wenn sich sein großer Traum von einem Grand-Slam-Sieg erfüllen soll, dann muss er jetzt langsam den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.
Wow, gar nicht so gut. Aussichten, die ich da bei dir durchhöre. Wenn wir uns den anderen angucken, diesen 38-jährigen Novak Djokovic inzwischen, der steht im Halbfinale. Kann der die French Open auch noch gewinnen in dem Alter?
Also das war gestern eine ganz starke Leistung von Djokovic, aber bei allem Respekt, ich sehe ihn am Ende nicht mit dem Titel auf dem Center Court stehen. Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner aus Italien, das ist übrigens Djokovics Halbfinalgegner, oder der Spanier Alcaraz haben deutlich stärker aufgespielt bislang in Paris. Die beiden sind auch die großen Finalfavoriten mit ihrem schnellen Tennis. Aber man muss natürlich sagen, hey, Vorsicht, Djokovic hat alles erlebt in seiner Karriere, dem ist eigentlich alles zuzutrauen.
Das sagt Jakob Rüger aus unserer rbb24-Sportredaktion. Alexander Zverev zumindest, der ist bei den French Open gestern Abend im Viertelfinale ausgeschieden.
Werbung.
Juhu! Jetzt doppelt freuen bei Robin Look. Zwei Brillen, ein Preis. Fern- oder Lesebrille plus Sonnenbrille nur 110 Euro. Oder Gleitsichtbrille plus Gleitsicht-Sonnenbrille für nur 220 Euro. Robin Look, Robin Look. Der unverschämt günstige Optiker. Dum, dum,
dee, da, da, da. Gartenaktionswoche bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf ausgewählte Artikel aus den Sortimenten Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Und zusätzlich 5 Euro geschenkt zu jedem Einkauf. Nur diese Woche in unseren Hellweg-Märkten und online einkaufen und 5 Euro Rabattgutschein sichern. Nur in teilnehmenden Märkten und online, solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte. Dum, dum, dee, da, da, da.
Ich hätte da mal eine persönliche Frage. Haben Sie einen Organspendeausweis oder sich in das neue Spendenregister eingetragen? Also ich finde ja so einen Ausweis unerlässlich, mega wichtig, aber dazu gibt's unterschiedliche Auffassungen.
Ich überlege, aber ich habe ihn noch nicht. Liegt daran, dass meine Kinder beide einen haben und jeden Tag fast die Diskussion laufen, ob das nicht sinnvoll ist.
Ich lehne das nicht ab, das ist einfach, weil ich mich noch nicht darum gekümmert habe. Naja, nach meinem Ableben kann ja was mit meinen Organen passieren. Und was Sinnvolles daraus entstehen. Viele Organe fehlen, wie man so hört, sollte man da auch spenden. Ja.
Also eher positive Meinungen. Heute Abend wollen wir wissen, wie Sie zum Thema Organspende stehen. In der ARD-Sendung Mitreden Deutschland diskutiert. 20.15 Uhr hier im rbb-Inforadio. Da unter anderem die Vorsitzende des Bundesverbandes der Organtransplantierten ist dabei. Sie können sich beteiligen, uns anrufen oder jetzt auch schon Ihre Meinung sagen im Netz. Unter mitreden.ard.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Und den hat Matthias Wetzel.
Auf der A13 Berlin Richtung Dresden blockiert ein defekter LKW zwischen Ruhland und Ortrand die rechte Spur. B96 Berlin Richtung Gransee zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord ein defekter LKW auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin. Stockender Verkehr stadteinwärts. A111 ab Eichborn-Damm. A113 ab Schönefeld Nord. A115 zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee und auf der Prenzlauer Promenade. A113 stadteinwärts die Ausfahrt Grenzallee im Dreieck Neukölln. Köln ist gesperrt. Bis zum Nachmittag laufen dort Bauarbeiten. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen. Am Pfingstwochenende kommt es ab 10 Uhr bis Dienstagmorgen zu umfangreichen Sperrungen. Betroffen unter anderem Blücher, Zossener Straße, Tempelhofer und Waterloo Ufer und Gitschiner Straße. Und Tiergarten, die John Foster Dulles Allee ist zwischen Jezak-Rabin-Straße und Spreeweg wegen einer Sportveranstaltung bis Freitagmittag in beiden Richtungen gesperrt.
8.20 Uhr. Ich bin Angela Ulrich. Grüß Sie.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Es ist ein Besuch voller Fallstricke, vielleicht aber auch voller Chancen. Friedrich Merz ist in Washington eingetroffen zum Antrittsbesuch für Donald Trump. Und an Selbstbewusstsein mangelt es Merz ganz sicher nicht. Er wisse, wie Amerika tickt, hat er gesagt. Hilft ihm das im Gespräch mit Trump? Matthias Wetzel hat die Meldungen.
Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Der SPD-Außenpolitiker Huck Verdi sagte im RBB 24 Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Huck Verdi betonte, Merz könne in Washington selbstbewusst auftreten. Da vor kurzem das Grundgesetz geändert wurde, sei Deutschland jetzt in der Lage, seine NATO-Ziele zu erreichen. Damit könne man entsprechender Kritik aus den USA entgegentreten, so der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags Otte will bis Ende des Jahres abwarten, ob sich bei der Bundeswehr genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsse es verpflichtende Elemente geben, sagte Otte im RBB 24 Inforadio. Es werde aber keine Wehrpflicht wie früher geben, sondern ein System wie in Schweden, so der CDU-Politiker. Dort müssen nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Otte wird am Vormittag im Bundestag als neuer Wehrbeauftragter verteidigt. Das Interview mit ihm können Sie nach den Nachrichten hören. Für Menschen aus 12 Ländern gibt es ab Montag ein Einreiseverbot in die USA. Präsident Trump hat am Abend eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Zu den betroffenen Ländern gehören Afghanistan, Myanmar, der Tschad und der Iran. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo und Turkmenistan. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Der US-Präsident hat außerdem angewiesen, dass für zunächst 6 Monate keine Ausländer mehr einreisen dürfen, die an der Harvard-Universität studieren wollen. Trump geht seit Wochen gegen die Hochschule vor, deren Leitung weigert sich, mehrere Auflagen der Regierung zu erfüllen. Die USA haben erneut mit ihrem Veto im Weltsicherheitsrat eine Resolution für eine sofortige Waffenruhe in Gaza verhindert. Die übrigen 14 Mitgliedstaaten des Gremiums stimmten dafür. Aus New York, Martin Ganselmeier.
Die amtierende amerikanische UN-Botschafterin Dorothy Scheer kritisierte die Resolution als unseriös und beschämend. Sie untergrabe die diplomatischen Bemühungen um eine Waffenruhe und ermutige die Hamas. Es fehle eine klare Verurteilung der Terrororganisation. Dagegen übten die beiden europäischen Vetomächte Großbritannien und Frankreich scharfe Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung in Gaza. Die Diskussion im Weltsicherheitsrat machte deutlich, wie isoliert die israelische Regierung mittlerweile in der Weltöffentlichkeit ist. Auch die europäischen Staaten distanzieren sich zunehmend. Nur die US-Regierung steht weiterhin fest an der Seite Israels.
Die NATO will ihre Verteidigungsfähigkeit erhöhen. Das ist das zentrale Thema beim Treffen der Verteidigungsminister des Bündnisses. Dabei sollen nationale Planungsziele helfen, die heute in Brüssel beschlossen werden sollen. Vom NATO-Hauptquartier Sabrina Fritz.
Die NATO-Verteidigungsminister werden heute um Zahlen ringen. Welches Land stellt wie viele Soldaten, Luftabwehrsysteme oder Drohnen? All diese Fragen sollen bis Ende des Monats geklärt sein. Dann findet in Den Haag der NATO-Gipfel statt, an dem die Staats- und Regierungschefs der 32 Mitgliedstaaten teilnehmen. Der deutsche Verteidigungsminister Pistorius sagte in Brüssel, es gehe nicht nur um Prozente und Geld, sondern auch, was die Industrie liefern könne. Man müsse realistisch bleiben. Statt Geld soll es heute auch um die sogenannten Fähigkeitsziele gehen, also was welches Land in Zukunft leisten kann und welche Ausgaben dafür notwendig sind.
An den Brandenburger Schulen werden immer mehr Seiteneinsteiger eingesetzt, um den Mangel an Lehrkräften abzufedern. Im laufenden Schuljahr haben nach Angaben des Bildungsministeriums 4.500 Lehrerinnen und Lehrer keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt. Im vergangenen Schuljahr waren es demnach etwa 3.200. Ihr Anteil liegt damit jetzt bei über 20% und damit weit über dem Bundesdurchschnitt. Auch in den Berliner Schulen haben Quereinsteiger einen erheblichen Anteil. Im laufenden Schuljahr kamen laut Bildungsverwaltung etwa 18% der Lehrkräfte aus anderen Berufen. 8.25 Uhr der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder. Zwischen Spandau und Potsdam Nord ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern, maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 17 Grad, in Friedrichshagen 15, in Guben 19, in Pritzwalk 13 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter, wieder 21 bis 24 Grad. Die Zeit 8.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Mit Angela Ulrich. Guten Morgen. Henning Otte, der neue Wehrbeauftragte des Bundestages, hat selbst einen wichtigen Termin heute. Er wird nämlich zum Auftakt der Sitzung als Wehrbeauftragter vereidigt. Aber Otte wird auch sicher in die USA gucken. Da ist ja Friedrich Merz inzwischen eingetroffen, gelandet vor seinem Gespräch mit Donald Trump, dem Antrittsbesuch im Oval Office beim US-Präsidenten. Da habe ich auch Henning Otte zunächst nachgefragt. Ich wollte wissen, was er vom Treffen des Kanzlers erwartet.
Unser Bundeskanzler Friedrich Merz wird Donald Trump aufzeigen wollen, dass es gut wäre, wieder anzuknüpfen an die Freundschaft und an die Partnerschaft, transatlantisch zu denken, auch zum Vorteil der Vereinigten Staaten, um klarzumachen, es ist eine entscheidende Zeit, in der wir leben. Und da gilt es, sich ja durchaus für die richtige Seite zu entscheiden. Und das wird der Donald Trump sagen wollen.
Und was hat da quasi im Köcher der Friedrich Merz, auch eben diese Bereitschaft für die Bundeswehr deutlich mehr auszugeben?
Ja, zu sagen, wir sind bereit zu investieren in die Sicherheit, in die Verteidigung Europas. Wir sind auch bereit, aber sehr deutlich unseren geregelten Markt auch in der Europäischen Union zu behaupten. Und darum wird es gehen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiges Gespräch heute und ich sehe dem positiv entgegen.
Sie haben ja heute auch einen wichtigen Termin. Sie werden vereidigt als Wehrbeauftragter des Bundestages. Und wenn ich Ihnen jetzt mal gedanklich einen Zauberstab in die Hand drücke und Sie haben drei Wünsche frei, wie lauten die?
Dass es der Truppe gut geht, dass sie ihren Auftrag erfüllen kann und dass sie die Rückendeckung in der Gesellschaft hat.
Und damit es der Truppe gut geht, muss sie ja auch ausrüstungsmäßig gut dastehen. Es müssen genug Soldaten da sein. Da haben Sie angedeutet, dass die Wehrpflicht wiederkommen könnte, zumindest perspektivisch, also über die Freiwilligkeit, die wir jetzt haben, hinaus. Warum ist das wichtig?
Das Bundesverteidigungsministerium muss die Rahmenbedingungen gestalten. Dazu müssen Fähigkeiten entwickelt werden, die Infrastruktur modernisiert werden. Aber vor allem geht es darum, den Personalkörper zu erweitern, nicht immer mehr auf die Schultern der Soldaten zu packen, sondern die Schultern quasi breiter zu machen, für mehr Personal zu werben. Und das muss gelingen. Die Koalition hat sich darauf festgelegt, dies auf freiwilliger Basis zu tun. Sollte dies nicht reichen, müssen die verpflichtenden Elemente erhöht werden. Und deswegen lege ich mir sozusagen diesen Beschluss auch auf Wiedervorlage.
Und was heißt das konkret, die verpflichtenden Elemente erhöhen?
Der Generalinspekteur der Bundeswehr stellt fest, dass der Ist-Zustand von 182.000 Soldaten auf 250.000 Soldaten steigen müsste. Und das muss jetzt gelingen, so viel neue Soldatinnen, Soldaten, auch junge Menschen zu gewinnen, einen Dienst für unser Land zu tun.
Aber Entschuldigung, noch mal einzuhaken, wie wollen Sie das hinkriegen? Dann doch wieder sagen, es muss eine Wehrpflicht geben, so wie wir sie früher hatten?
Ja, das System wie früher, dass alle jungen Männer sozusagen antreten müssen, das wird nicht der Fall sein, sondern es muss ein aufwachsendes Kontingent sein. Ich selbst habe mir das System in Schweden angeguckt. Dort müssen alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. Hier in Deutschland ist es so, dass jetzt alle jungen Männer verpflichtet sind zu antworten, ob sie Interesse haben oder nicht. Aber die Vorbereitungen im Ministerium sind so, dass man auch weitere verpflichtende Elemente, wie zum Beispiel zu einer Musterung, schalten könnte. Ich würde sagen, wir warten jetzt erst einmal ab, ob es gelingt, freiwillig genügend Menschen zu gewinnen. Und dann, wie gesagt, einmal wieder Vorlage. Aber nicht erst am Ende der Legislaturperiode, sondern ich würde sagen, Ende des Jahres.
Gibt es überhaupt die Strukturen dazu, wirklich wieder so viele Leute in die Bundeswehr zu holen? Ausbilder, Kasernen und? Ließe sich das denn schnell wieder aufbauen, wenn Sie von Ende des Jahres zur Wiedervorlage sprechen?
Genau, darauf muss sich das Verteidigungsministerium vorbereiten. Es gilt, ein aufwachsendes Kontingent aufzunehmen in die Bundeswehr. Aber die Anforderungen der NATO an Deutschland werden noch einmal erhöht. Und es geht ja darum, dass die Bundeswehr in der Lage ist, kämpfen zu können, um nicht kämpfen zu müssen. Zu meiner Zeit, als ich bei der Bundeswehr war, hatten wir eine starke Präsenzarmee. Und niemand hat gewagt, uns anzugreifen. Und somit ist der Friede erhalten worden, ohne einen einzigen Schuss. Und darum muss es ja gehen, dass wir sehr deutlich machen, die Abschreckung muss wirken. Niemand sollte es wagen, die NATO oder Deutschland anzugreifen.
Das sagt Henning Otte. Er wird heute als neuer Wehrbeauftragter des Bundestages vereidigt. Eine Minute nach 8:30 jetzt. Wie viel verdienen Bundestagsabgeordnete? Ist das richtig so? Ist das zu viel? 11.000 Euro pro Monat ist im Moment die Höhe der Diäten. Die Summe wird regelmäßig an die Lohnentwicklung im Land angepasst. Das ist ein ganz festgelegtes Verfahren. Und heute soll das auch für den neu gewählten Bundestag beschlossen werden. Rund 600 Euro mehr sollen es dann werden. Dagegen regt sich allerdings im Plenarsaal Widerstand aus der ganz rechten und der ganz linken Ecke. Uwe Jahn aus unserem Hauptstadtstudio.
Es geht um Geld, und zwar ganz konkret. Nicht ganz so konkret liest sich das auf der Tagesordnung des Bundestages. Da steht nämlich die Anpassung der Abgeordnetenentschädigung. Sören Pellmann von der Linken ist dagegen.
606 Euro pro Monat mehr will man sich in die Taschen stecken. Wir halten insbesondere mit Blick auf die Situation in unserem Land diese Zahl für deutlich überhöht, und es ist der falsche Zeitpunkt.
Falsch auch, weil viele Menschen sich angesichts der Inflation weniger leisten können, argumentiert der Linke. Tatsächlich ist der Anstieg der Abgeordnetendiäten an die Lohnentwicklung in Deutschland gekoppelt. Dementsprechend werden sie angepasst. Allerdings muss der Bundestag nach jeder Wahl bestätigen, dass so verfahren werden soll. Und genau darum geht es im Bundestag auf Antrag von Union und SPD. Richtig so findet der Sozialdemokrat Matthias Miersch.
Es hat in der Vergangenheit zu Mindereinnahmen geführt, es hat aber auch schon zu Erhöhungen geführt. Und jetzt wird in diesem Jahr zu einer Erhöhung führen. Das ist aus meiner Sicht die größtmögliche Transparenz.
Denn die Anpassung richtet sich nach Werten des Statistischen Bundesamtes. Damit kommen die Abgeordneten nicht in die Verlegenheit, selbst darüber zu bestimmen. Das ist Jens Spahn von der CDU-CSU auch ganz recht.
Insofern ist das mittlerweile ein guter, wie ich finde, weil auf Fakten basierender Umgang mit dieser sehr politischen und manchmal auch emotionalen Frage.
Und für diesen Umgang sprechen sich auch die Grünen aus. Hier ist es Fraktionschefin Britta Hasselmann.
Wir haben während der Corona-Zeit auch zwei Aussetzungen dieses Anpassungsmechanismus gehabt. Und ich glaube, es ist richtig, das so zu machen. Wir werden das unserer Fraktion so empfehlen.
Ganz anders sieht das die AfD-Fraktion. Sie stellt einen Antrag zur Abstimmung, in dem es darum geht, die jährliche Anpassung zu streichen. Auch fehlt ihr die direkte Kontrolle. Und das ist noch längst nicht alles. Fraktionschefin Alice Weidel kritisiert auch die hohen Pensionsansprüche von Bundestagsabgeordneten und fordert, dass sie in die allgemeine Rentenversicherung einzahlen sollen.
Wir bezeichnen es als hochgradig unfair, dass Menschen, die 4 Jahre im Bundestag sitzen, teilweise genauso viel oder mehr Pension beziehen als jemand, der 40 Jahre gearbeitet hat.
Auch über die Tagesordnung gibt es Streit. Während die Koalitionsfraktionen eine Debatte von 25 Minuten angesetzt haben und danach im Plenum über die Diäten abstimmen lassen wollen, fordern AfD und Linke erst einmal die Überweisung in einen Ausschuss, wo in Ruhe diskutiert werden könnte. Generell halten Linke und AfD die Diäten ohnehin für zu hoch, weshalb die Linken einen Teil davon spenden wird.
Uwe Jahn war das aus unserem Hauptstadtstudio. Und Sie kennen das ja bei uns, alle 20 Minuten Nachrichten. Heute am ARD-Nachrichtentag wollen wir aber mal ein bisschen mehr erklären, wie entstehen eigentlich bei uns Nachrichten, wie einigen wir uns zum Beispiel auf bestimmte Begriffe, sie also hinter die Kulissen gucken lassen. Und unser Nachrichtenredakteur Tilman Büttenbender kann all das erklären. Seine Kollegen und er diskutieren ganz oft darüber, wie Personen, Gruppen oder Maßnahmen am besten bezeichnet werden.
Weil wir mitbekommen, dass wir mit Worten tatsächlich Wertungen schaffen können, ohne das zu wollen. Also es kommt immer auf die Konnotation an, die das Wort hat. Und das ist uns natürlich bewusst. Und da diskutieren wir uns wirklich die Köpfe heiß, weil die unterschiedlichen Konnotationen natürlich auch bei den unterschiedlichen Menschen in der Nachrichtenredaktion vorhanden sind. Also der eine sagt, Aktivist ist für mich ein durchaus positiver Begriff. Und der nächste sagt, Aktivist um Gottes Willen, das ist das Schlimmste auf der Welt.
Also wir ringen hier um das Formulieren von Nachrichtentexten, auch im Inforadio. Mehr können Sie ausführlich in unserem Vis-à-vis-Gespräch erfahren, kurz nach 11 hier im Programm. Oder Sie können auch jetzt schon reinhören in der Inforadio-App am ARD-Nachrichtentag.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Ich habe keins, wir haben keins. Ich habe immer schon mal drüber nachgedacht, eins zu kaufen, aber ich tue es nicht. Mit dem Wohnmobil kann man aber wunderbar quer durch die ganze Welt, vor allen Dingen Europa, unterwegs sein. Einen Reiseboom gibt es seit der Pandemie. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion, ist das vor allen Dingen der Grund dieser Pandemie, dass die Wirtschaft, die Wohnmobilbranche so boomt? Ups, und jetzt muss ich ihm auch noch das Wort erteilen, indem ich den richtigen Regler hochziehe.
Klar, also das war schon die Pandemie, klar, die Lockdowns, die Hotels waren geschlossen, Restaurants dicht, die Flugzeuge, die blieben am Boden und was klappte, war aber dann einfach ins Wohnmobil steigen. Das hat den Wohnmobiltrend, den es ja schon früher gab, aber bei weitem nicht so stark, kräftig angeschoben. Seit 2017, da hat sich die Zahl der Wohnmobile und Caravans in Deutschland verdoppelt. Die meisten Wohnmobile je Einwohner, die gibt's in der Region Flensburg, also direkt an der dänischen Grenze. Und in Garmisch-Partenkirchen in Bayern, da wissen wir, Italien ist nicht weit. Berlin ist bundesweit das Schlusslicht. Wahrscheinlich sind die Dinger zu teuer. Und wo will man sowas parken?
Ja, in Berlin schwierig. Welche Rolle spielt denn dieser Wohnmobilboom insgesamt als Wirtschaftsfaktor?
Also das ist eine ziemlich große Rolle. 15 Milliarden Euro hat die Branche im vergangenen Jahr umgesetzt. 96.000 Wohnmobile und Caravans sind neu zugelassen worden. Also ein deutliches Plus von fast 7%. Und immerhin das drittbeste Ergebnis der Branchengeschichte. Da geht's nicht nur um viele Jobs, das ist klar, sondern auch um Steuereinnahmen für den Staat.
Aber du hast auch angesprochen schon, man muss Wohnmobile parken können und. Bei diesem massiven Wachstum dieser Branche, wie steht's da um die Infrastruktur?
Ja, das ist ein ziemlich großes Problem, sagt zumindest der ADAC. Vor allem bei Rastanlagen an Autobahnen klemmt es. Man muss ja mal halten, vielleicht auch nachts ein paar Stunden schlafen, damit man wieder fahren kann. Es fehlt also an ausgewiesenen und sicheren Parkplätzen für die Wohnmobile. Und da, wo es sie gibt, da werden sie oft von LKWs blockiert, weil auch es gibt zu wenig LKW-Stellplätze. Also da gibt es einen richtigen Wettbewerb. Und wo es Wohnmobilparkplätze an der Autobahn gibt, da fehlt oft die Infrastruktur. Also die Wohnmobilreisenden, die brauchen Frischwasser, wollen ihre Toiletten entsorgen, natürlich gegen Gebühr. Aber die Nachbarländer Österreich und Schweiz, die zeigen, wie es deutlich besser geht. Also da ist Nachholbedarf.
Und wer ist da am Zug?
Ja, die bundeseigene Autobahn GmbH, die bekommt ihr Geld aus dem Bundeshaushalt. Und was da so schief läuft, das hat der Bundesrechnungshof untersucht. Das Ergebnis: deutlich höhere Gehälter und Sonderzahlungen bei der bundeseigenen Autobahn GmbH als beispielsweise im öffentlichen Dienst. Und das Handelsblatt zitiert: Teile der Vergütung seien sachlich nicht notwendig und wirtschaftlich unangemessen. Also, da kann man sagen, das Geld versickert offenbar. Und tja, so geht's natürlich auch, allerdings nicht sehr gut.
Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion.
Werbung. Sie suchen exklusive Markenmöbel mit hervorragender Beratung? In der Villa der neuen Wohnkultur in Berlin-Zehlendorf bieten wir Ihnen in besonderem Ambiente Wohnkonzepte auf höchstem Niveau. Lassen Sie sich überraschen. Mehr auf neue-wohnkultur.de.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Ich frage jetzt nicht, ob du ein Wohnmobil hast, Matthias, sondern wie es auf den Straßen aussieht.
Habe ich aber auch nicht. Vorsicht auf der A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieckwerder zwischen Spandau und Potsdam-Nord. Ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A13 Berlin Richtung Dresden. Ein defekter LKW blockiert zwischen Ruhland und Ortrand die rechte Spur. B96 Berlin Richtung Gransee zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord. Ein defekter LKW auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin. Stockender Verkehr stadteinwärts. A111 ab Eichborn-Damm auf der A113 ab Schönefeld Nord. Auf der A115 zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee und auf der Prenzlauer Promenade. A113 stadteinwärts die Ausfahrt Grenzallee im Dreieck Neukölln ist gesperrt. Bis zum Nachmittag laufen dort Bauarbeiten. Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende ab 10 Uhr und bis Dienstagmorgen umfangreiche Sperrungen betroffen unter anderem Blücher- und Zossnerstraße, Tempelhofer- und Waterloo-Ufer und Gitschiner-Straße. Zur S-Bahn. Wegen der ärztlichen Versorgung eines Fahrgastes in Pankow kommt es auf den Linien S2, 26 und S8 zu Verspätungen und Ausfällen.
20 vor 9. Ich bin Angela Ulrich. Grüß Sie.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Videos von Trump gucken, Psychologen befragen. Wie hat sich Friedrich Merz wohl auf sein Gespräch mit dem US-Präsidenten vorbereitet? Vor einer guten Stunde ist der Kanzler in Washington gelandet. Vom Gästehaus der US-Regierung geht's dann später zum Mittagessen mit Donald Trump. Matthias Wetzel hat die Nachrichten.
Bundeskanzler Merz trifft heute in Washington US-Präsident Trump. Das erste Gespräch ist für den späten Nachmittag unserer Zeit geplant. Ziel ist aus deutscher Sicht, die Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten zu verbessern. Zentrale Themen bei dem Besuch sind der Krieg in der Ukraine und der Nahostkonflikt, außerdem der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Huck Verdi rechnet mit einem guten Auftaktbesuch. Trump und Merz würden wahrscheinlich einen guten Draht zueinander finden, sagte er im RBB 24 Inforadio.
Das Zweite ist, dass unser Kanzler natürlich mit großem Selbstvertrauen auftreten kann. Das ist das erste Mal, dass ein Bundeskanzler mit einem US-Präsidenten spricht, nachdem wir die Verfassung geändert haben, nachdem wir uns in die Lage versetzt haben, unsere NATO-Ziele wirklich zu erreichen. Insofern kann man da einer Grundkritik amerikanischer Außenpolitik, die wir schon innerhalb der NATO schon seit Jahren hatten, wirklich auch entschieden entgegentreten. Also wir sind auch gut vorbereitet. Der Kanzler ist gut vorbereitet.
Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung Metin Hakverdi, SPD. Der neue Wehrbeauftragte des Bundestags, Otte, will bis Ende des Jahres abwarten, ob sich bei der Bundeswehr genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsse es verpflichtende Elemente geben, sagte Otte bei RBB 24 Inforadio. Es werde aber keine Wehrpflicht wie früher geben, sondern eher ein System wie in Schweden, so der CDU-Politiker. Dort müssen nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Otte wird am Vormittag im Bundestag als neuer Wehrbeauftragter vereidigt. Anschließend berät das Parlament über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie Ende 2025 auslaufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietungen die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Außerdem debattiert das Parlament in erster Lesung über die Pläne der Bundesregierung, Unternehmen steuerlich zu entlasten. Das Kabinett hat den Gesetzentwurf gestern beschlossen. US-Präsident Trump hat angeordnet, Menschen aus 12 Ländern die Einreise in die Vereinigten Staaten künftig zu verwehren. Zu den betroffenen Ländern gehören unter anderem Afghanistan, Myanmar, Kongo, Haiti, der Iran, Libyen, der Sudan und der Jemen. Das Verbot soll am Montag in Kraft treten. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo und Turkmenistan. Trump begründete den Schritt mit der Sicherheit der USA. Man könne Menschen aus den betroffenen Ländern vor der Einreise nicht ausreichend überprüfen. Trump hatte zu Beginn seiner ersten Amtszeit bereits Einreiseverbote für einige Länder mit überwiegend muslimischer Bevölkerung verhängt. Die NATO berät ab heute wieder darüber, wie sie ihre militärischen Fähigkeiten verbessern kann. Mit Verweis auf eine Bedrohung durch Russland soll etwa bei der Luftverteidigung und bei weitreichenden Waffensystemen aufgerüstet werden. Um das Vorhaben insgesamt sicher zu erreichen, sollen die NATO-Mitgliedstaaten nationale Planungsziele erfüllen, wie die im Einzelnen aussehen, ist noch nicht bekannt. Für Deutschland gehen die Militärs davon aus, dass eine hohe fünfstellige Zahl an neuen Soldatinnen und Soldaten rekrutiert werden und sehr viel mehr Geld in die Luftverteidigung gesteckt werden muss. Etwa jede fünfte Lehrkraft in Brandenburg ist ein Seiteneinsteiger. Insgesamt unterrichten an den Schulen des Landes 4.500 Lehrerinnen und Lehrer, die keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt haben. Alexander Schmidt-Hirschfelder, RBB 24.
Nach Angaben des Bildungsministeriums in Potsdam ist die Zahl der Seiteneinsteiger in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Brandenburgs Schulen liegen über dem Bundesdurchschnitt von 10,5%. Berlin zählt im laufenden Schuljahr etwa 18% Quereinsteiger. Allerdings gibt es innerhalb Brandenburgs regionale Unterschiede. Grob gesagt, je weiter eine Schule von Berlin entfernt liegt, desto mehr Seiteneinsteiger unterrichten in der Regel dort. Vor allem der ländliche Bereich ist vom Lehrermangel betroffen.
Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute teils sonnig, teils wolkig, örtlich mit schwachen Schauern bei maximal 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Tempelhof 17 Grad, in Friedrichshagen 15, in Guben 19, in Pritzwalk 13 Grad. Morgen erst dicht bewölkt, später örtlich aufgelockert, gebietsweise Schauer und Gewitter 21 bis 24 Grad. Die Zeit 8.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio
mit Angela Ulrich. Ich weiß, wie Amerika tickt. Mit dem gewohnten Selbstbewusstsein geht Friedrich Merz an die Sache ran, an diesen Antrittsbesuch in den USA bei Donald Trump. Der Kanzler ist ja inzwischen gelandet mit seiner Regierungsmaschine plus Delegation. Jetzt ist er auf dem Weg oder schon eingetroffen im Gästehaus der US-Regierung. Dass er da wohnen kann, Blair House, das ist schon ein Privileg. Das wird nicht jedem angeboten. Dann geht's weiter zum Gespräch unserer Zeit, so um die 17.30 Uhr etwa mit Donald Trump. Danach dann Mittagessen. In Amerika ist es ja früher und dann auch ins Oval Office zum Pressegespräch. Das wird also sehr spannend, was da zu erwarten ist. Torben Ostermann aus unserem Hauptstadtstudio, der guckt sich das nochmal genauer an, wie die Frage ist, Handelskrieg, Militärhilfe für die Ukraine, welche Themen da auch wichtig werden für Friedrich Merz.
Friedrich Merz ist mit bestimmten Gewissheiten aufgewachsen. Eine Gewissheit, die USA, dieses mächtige Land auf der anderen Seite des Atlantiks, sind enge Partner, ja sogar Freunde. Umso überraschender war dann das, was der frisch gebackene Wahlsieger Merz am 23. Februar nur wenige Minuten nach der ersten Prognose live im Fernsehen zum Besten gab.
Ich hätte nicht geglaubt, dass ich so etwas mal in einer Fernsehsendung sagen muss, aber spätestens nach den Äußerungen aus der letzten Woche von Donald Trump ist klar, dass den Amerikanern, jedenfalls diesem Teil der Amerikaner, dieser Regierung, das Schicksal Europas weitgehend gleichgültig ist.
Aber es nützt nichts. In der Politik zählt die Realität und die könnte kaum herausfordernder sein. Drei Themen dürften den Antrittsbesuch des Transatlantikers Friedrich Merz bestimmen. Der Streit um die angedrohten Zölle, der russische Krieg gegen die Ukraine und die damit verbundene Diskussion um die NATO-Ausgaben.
Wir sind auf dem Weg dorthin, uns zu verpflichten, 3,5% NATO-Quote für die militärische Beschaffung, aber zusätzlich 1,5 für die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, die militärische Relevanz hat.
3,5 plus 1,5 macht 5. Und das ist nicht zufällig genau die Zahl, die Donald Trump schon länger fordert. Hier könnte Merz im Oval Office also punkten und dem amerikanischen Präsidenten verklickern, Deutschland bewegt sich. Diese Bewegung ist vielleicht ein guter Moment, um über die Ukraine zu sprechen. Denn hier macht der US-Präsident den Europäern am meisten Sorgen. Immer wieder verändert Trump seine Position. Mal droht er der Ukraine, dann klingt er wieder so. Ich bin nicht zufrieden damit, was Putin macht. Er tötet jede Menge Menschen. Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle Putin macht. In den europäischen Hauptstädten und auch beim deutschen Bundeskanzler macht sich angesichts solcher Sätze Hoffnung breit. Hoffnung, dass Trump auf ihrer Seite steht und Putin stärker unter Druck setzt. Und als wäre das alles nicht schon kompliziert genug, ist da auch noch das Thema Zölle. Nach eigenen Angaben ja Trumps Lieblingswort. Immer wieder droht er Europa mit saftigen Aufschlägen. Ein Albtraum für die Exportnation Deutschland.
Wir müssen halt schauen, ob wir da die Dinge übereinander gelegt bekommen. Und wenn nicht, müssen wir darauf vorbereitet sein. Es kann sein, dass es uns nicht gelingt. Dann wird die deutsche Wirtschaft Entscheidungen treffen müssen, wie weit sie in Amerika investieren. Und wir müssen politische Entscheidungen darüber treffen, wie wettbewerbsfähig wir sein wollen, notfalls auch ohne Amerika.
Notfalls ohne Amerika. Noch so ein Satz, den zu sagen, sich Merz früher wahrscheinlich nicht hätte vorstellen können.
Tja, da hat sich einiges geändert zwischen Deutschland und den USA. Und ein Thema, wenn Merz auf Trump trifft heute, wird sicher der russische Krieg gegen die Ukraine sein. Gestern hat Donald Trump da nochmal mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Und Trump hat gesagt, das sei ein gutes Gespräch gewesen, was auch sonst, aber einen unmittelbaren Frieden werde es nicht geben. Wie die russische Seite das Telefonat darstellt, fasst Jürgen Buch für das Studio Moskau zusammen.
Putin habe ausführlich mit Trump über die russisch-ukrainischen Gespräche in Istanbul gesprochen, hat der Putin-Berater Juri Uschakow am Abend erklärt. Dabei sei es vor allem darum gegangen, Trump darüber zu informieren, dass die Ukraine versucht habe, die Gespräche zu behindern, behauptete Uschakow. Die Ukraine versuchte, sie zu stören, indem sie Angriffe gegen zivile Ziele ausführte. Gezielte Angriffe gegen rein zivile Ziele, gegen Zivilisten. Das Völkerrecht definiert das eindeutig als Terrorismus. Er bezog sich auf Explosionen, nach denen am 31. Mai zwei Brücken nahe der Grenze zur Ukraine eingestürzt waren. 7 Menschen waren dabei ums Leben gekommen. Die Ukraine hat sich bisher nicht dazu geäußert. Dass Russland seinerseits fast täglich zivile Ziele in der Ukraine angreift, hat Uschakow nicht erwähnt. Ähnlich hatte Putin selbst schon davor bei einer Regierungssitzung Russland ausschließlich als Opfer des Krieges dargestellt. Ein weiteres Thema des Telefonats waren nach Uschakows Worten die Angriffe der Ukraine auf Militärflughäfen in Russland. Trump habe Putin bestätigt, dass die USA nichts von den Plänen der Ukraine gewusst hätten. Nach den Worten Uschakows hätten Trump und Putin das Telefonat als sehr produktiv bewertet. Putin hat nach russischen Angaben außerdem mit Papst Leo XIV. Telefoniert. Dabei habe er dem Papst unter anderem für dessen Bereitschaft gedankt, bei der Lösung humanitärer Fragen zwischen der Ukraine und Russland zu vermitteln.
Jürgen Buch war das. Friedrich Merz ist also heute in Washington und nicht bei der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin dabei. Regierungschefinnen und Chefs der Länder wollen sich abstimmen, haben dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit, denn es geht eben auch um die Frage, wie Wirtschaftsankündigungen Entlastungen der Unternehmen durchschlagen für die Kommunen. Hauptstadtkorrespondent Benjamin Großkopf.
Es geht vor allem ums Geld und zwar um viel Geld. Erstens um das Sondervermögen der Bundesregierung. 100 Milliarden Euro daraus sollen die Länder und damit Städte und Gemeinden für Investitionen bekommen. Und sie wollen heute hier in Berlin über die genaue Verteilung diskutieren und optimalerweise das auch beschließen. Für politisch brisanter halte ich ein Thema, das seit gestern noch wichtiger geworden ist. Die Pläne der Bundesregierung, Unternehmen steuerlich zu entlasten, damit sie mehr investieren. Das soll dafür sorgen, dass die Wirtschaft anspringt, also langfristig auch mehr Steuereinnahmen bringen. Kurzfristig stehen Bund, Ländern und Gemeinden aber weniger zur Verfügung. Die Schätzung bis 2029 knapp 46 Milliarden Euro.
Und bei all dem müssen eben die Länder zustimmen. Die Länderkammer, durch den Bundesrat muss das Ganze gehen. Und da zeichnet sich schon eine gewisse Einigkeit ab, sagt unser Korrespondent.
Egal ob CDU oder SPD-Ministerpräsidenten, die Entlastung der Wirtschaft, die finden alle an sich gut und sagen einen Satz weiter. Aber wir und unsere eh schon finanziell schwachen Städte und Gemeinden können das so nicht schultern. Heißt, es muss verhandelt werden, Lösung noch unklar. Heißt aber auch, dass Kanzler Merz heute kurzfristig wegen seiner USA-Reise das offizielle Treffen mit den Länderchefs abgesagt hat. Das gibt nun ein bisschen mehr Zeit, eine Lösung zu finden.
Benjamin Großkopf aus unserem Hauptstadtstudio.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Um 7:07 ins Hotel Europa lud der RIAS Kammerchor gestern Abend im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie ein. Denn zusammen mit dem Ensemble Musikfabrik hat der Chor die Hotel Europa benannte Komposition von Arnulf Herrmann aufgeführt. uraufgeführt, die aus der Lyrik europäischer Dichter und Dichterinnen ein Stück moderner Klangpoesie macht. Das ist ja schon mal eine sehr poetische Beschreibung des Ganzen. Unsere Musikkritikerin Barbara Wiegand kennt sich da aus.
Nein. Das ist noch nicht Arnulf Herrmann. In der ersten Hälfte des Konzerts geht es über Europa hinaus. Sozusagen als geweitete und doch sehr geerdete Perspektive. Der Rias Kammerchor singt Volkslieder aus den Herkunftsländern seiner Mitglieder. Liebeslieder, Wiegenlieder voll Abschieds- oder Aufbruchsstimmung. Etwa ein Lied, das südafrikanische schwarze Minenarbeiter anstimmten auf dem Weg zu ihrer todgefährlichen Arbeit. Ein Mutmachlied aus den Zeiten der Apartheid, das heute schon mal voll Inbrunst durch Rugbystadien dröhnt. Und dann geht's auf wie in die Berge mit einem österreichischen Volks ja eher sehnsüchtig traurigen Liebeslied. Weiter führt die Reise dann nach Japan, Irland, die Philippinen, Südkorea, Äthiopien. Als kurzweiliger, mal melancholischer, mal heiterer Auftakt für das Hotel Europa, das nach der Pause folgt. Unter seinem Dach sind Gäste aus Portugal, Tschechien, Großbritannien, Österreich vereint. Ins Deutsche übertragene Lyrik aus diesen Ländern hat Arnulf Herrmann dann in Klang übersetzt. Ja, in einen Klangraum von einzelnen, sich wiederholenden Modulen, rhythmischen Akzenten, Disharmonien, schrägen Skalen. Ein forderndes, energetisches In- und Gegeneinander der vielen Stimmen ist das, in das das Ensemble Musikfabrik und der Rias Kammerchor mit seinem Chefdirigenten Justin Doyle hier eintauchen. Ja, dieses Hotel Europa klingt nicht gerade einladend. Die Vögel fallen hier wie Steine vom Himmel. So die ersten in schriller Höhe gesungenen Worte. Wie aus diesem Haus fortgehen, kann man aus den Fragmenten im zweiten Teil heraushören. Im dritten dann singt der Chor der Vögel im Morgengrauen. Dissonant, dunkel, schaurig, schön klingt das. Die markanten Bläser, die drängenden Stimmen des Chores. Und doch irgendwie verhalten, begrenzt in einem gnadenlos durchgehaltenen Metrum. Ja, Herrmanns um Klang und seelische Sphären sich rankende Komposition, sie ist schon mal was sperrig, befremdlich. Und doch, gerade im letzten Teil, wenn man aus den gesungenen Worten nur noch Absurdes wie »Liegt den Teller mit dem Sprung über Nacht in alte Milch« heraushört, aus sphärisch sich reibenden Chor- und Orchesterstimmen, dann ist das schon auch faszinierend. Hotel Europa.
Barbara Wiegand über ein ja ziemlich aufregendes Konzert mit vielen Facetten des Rias Kammerchors gestern im Kammermusiksaal der Philharmonie.
Am Montag im RBB 24 Inforadio.
Wie klingt unsere Region? Zwischen Straßenlärm und Vogelzwitschern, Technobeats und Trachtenchor. Berlin und Brandenburg überraschen mit ganz eigenen Tönen. Das RBB 24 Inforadio Kulturspezial. Am Pfingstmontag nehmen unsere Reporter Sie mit zu den Sounds in Berlin und Brandenburg. Ein Tag voller Geräusche, Musik und Geschichten. Mehr Infos unter rbb24inforadio.de.
Der Blick aufs Wetter. Es gibt labil geschichtete Meeresluft, wie ich dem Wetterbericht entnehme. Da bin ich mal gespannt, ob sich das wieder in Regen, Schauer, gar Gewitter entlädt. Wenn, dann eher am Nachmittag. Jetzt noch Sonne und Wolken im Mix. Die Temperaturen 13 bis 17 Grad, maximal 23 können es noch werden. Ich verabschiede mich. Stefan Oschwart macht weiter. Klar, bei ihm auch wieder der Besuch von Friedrich Merz in den USA. Eines der vielen Themen, die Sie bei uns hören können. Aber vorher hat Matthias Wetzel das Wort und der blickt auf die Straßen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreieck Werder zwischen Spandau und Potsdam Nord, ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. A13 Berlin Richtung Dresden, ein defekter LKW zwischen Ruhland und Ortrand auf der rechten Spur. B96 Berlin Richtung Gransee zwischen Oranienburg Zentrum Süd und Oranienburg Nord, ein defekter LKW auf der Fahrbahn. Stadtverkehr Berlin, stockender Verkehr stadteinwärts A111 ab Festplatz, A113 ab Adlershof, dort auch in der Gegenrichtung. Auf der A115 zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee, auf der Frankfurter Allee und der Rudolf-Rühl-Allee. A113 stadteinwärts, die Ausfahrt Grenzallee im Dreieck Neukölln ist gesperrt. Bis zum Nachmittag laufen dort Bauarbeiten. Und Kreuzberg wegen des Karnevals der Kulturen am Pfingstwochenende. Ab 10 Uhr umfangreiche Sperrungen, die dauern bis Dienstagmorgen. Betroffen unter anderem Plücher- und Zossener Straße, Tempelhofer- und Waterloo-Ufer und die Gitschiner Straße.
9 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oschert. Schönen guten Morgen. Er übernachtet nicht im Hotel, sondern im Gästehaus. Ist das ein gutes Zeichen? Jedenfalls ist Bundeskanzler Merz zum Antrittsbesuch bei Donald Trump. Zu besprechen gibt es eine ganze Menge, von Nahostkonflikt über Ukraine-Krieg bis hin zum Zollkrach. Die Nachrichten mit Matthias Wetzel.
Bundeskanzler Merz ist zu seinem Besuch bei US-Präsident Trump in Washington eingetroffen. Der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Huck Verdi, sagte im rbb24-Inforadio, es wäre ein Erfolg, wenn Merz und Trump einen guten persönlichen Draht zueinander entwickelten. Themen des Antrittsbesuches sind nach Angaben aus Regierungskreisen der Krieg in der Ukraine, der Nahostkonflikt und der Zollstreit zwischen den USA und der EU. Aus dem Hauptstadtstudio, Efi Seibert.
Bei wichtigen politischen Gesprächsthemen hat der Kanzler das Ziel, dass die USA an der Seite Deutschlands und der Europäer bleiben, im Verteidigungsbündnis NATO und bei der Unterstützung der Ukraine gegen Russland. Merz wird darauf hinweisen, dass Deutschland zukünftig wesentlich mehr für sein Militär investieren wird und damit den Trump-Forderungen folgt. Merz wird versuchen, den amerikanischen Präsidenten davon zu überzeugen, dass die Amerikaner der Ukraine weiterhin helfen. Die Europäer wollen verhindern, dass Trump sich aus dem Konflikt ausschaltet. Aber es wird natürlich auch um die Zölle gehen, damit der Handel mit den USA wieder reibungsloser funktioniert.
Der neue Wehrbeauftragte des Bundestages, Otte, will bis Ende des Jahres abwarten, ob sich bei der Bundeswehr genug Freiwillige melden. Sollte das nicht gelingen, müsse es verpflichtende Elemente geben, sagte Otte im rbb24-Inforadio. Es werde aber keine Wehrpflicht wie früher geben, sondern eher ein System wie in Schweden, so der CDU-Politiker. Dort müssten nach seinen Angaben alle jungen Männer zur Musterung erscheinen. In Deutschland ist bislang nur geplant, dass alle jungen Männer gefragt werden, ob sie zum Wehrdienst bereit sind. Otte wird am Vormittag im Bundestag als neuer Wehrbeauftragter vereidigt. Anschließend berät das Parlament über die geplante Verlängerung der Mietpreisbremse. Nach dem Willen der schwarz-roten Koalition soll die Regelung bis 2029 gelten. Aktuell würde sie bis Ende 2025 laufen. Laut der Regelung darf in bestimmten Gebieten bei Neuvermietung die Miete höchstens 10% höher liegen als bei vergleichbaren Wohnungen. Voraussetzung ist, dass der Wohnungsmarkt in dem Gebiet angespannt ist. Für Menschen aus 12 Ländern gibt es ab Montag Einreiseverbote in die USA. Präsident Trump hat am Abend eine entsprechende Verordnung unterzeichnet. Zu den betroffenen Ländern gehören Afghanistan, Myanmar und der Tschad. Außerdem werden die Einreisebestimmungen für Besucher aus 7 weiteren Ländern verschärft, darunter Kuba, Togo und Venezuela.